bekannt ist, erlernte persönlich die spirituelle Wissenschaft und gab sie dann an die Ashwini Kumaras weiter. Es heißt, dass Dadyancha ihm die Mantras durch den Kopf eines Pferdes mitgeteilt habe. Deshalb werden die Mantras Ashvashira genannt. Nachdem die Ashwini Kumaras die Mantras der spirituellen Wissenschaft von Dadichi empfangen hatten, wurden sie Jivan Mukta, das heißt schon in diesem Leben befreit. Die folgende Geschichte wird von vielen Acharyas in ihren Kommentaren berichtet. Der große heilige Dadichi besaß vollkommenes Wissen darüber, wie fruchtbringende Handlungen zu vollziehen sind, und ebenso war sein spirituelles Wissen sehr fortgeschritten. Da die Ashwini Kumaras dies wussten, wandten sie sich einstmals an ihn und baten ihn um Unterweisung in der spirituellen Wissenschaft, Brahma Vidya. Dadichi Muni entgegnete: Ich bin jetzt damit beschäftigt, Opfer für fruchtbringende Handlungen vorzubereiten. Kommt doch etwas später wieder. Als die Ashwini Kumaras sich entfernt hatten, wandte sich Indra, der König des Himmels, an Dadichi und sagte: Mein lieber Muni, die Ashwini Kumaras sind nur Ärzte. Bitte unterweise sie nicht in der spirituellen Wissenschaft. Wenn du ihnen jedoch die spirituelle Wissenschaft trotz meiner Warnung vermittelst, werde ich dich bestrafen, indem ich dir den Kopf abschlage. Nachdem Indra diese Warnung ausgesprochen hatte, kehrte er in den Himmel zurück. Die Ashwini Kumaras, die Indras Absichten durchschauten, kehrten zurück und baten Dadichi um Brahma Vidya. Als der große Weise Dadichi von Indras Drohung berichtete, erwiderten die Ashwini Kumaras: Lasst uns als erstes deinen Kopf abtrennen und ihn gegen den Kopf eines Pferdes auswechseln. Mit diesem Pferdekopf kannst du uns Brahma Vidya lehren. Und wenn Indra zurückkehrt und diesen Kopf abschlägt, werden wir dich belohnen und dir deinen ursprünglichen Kopf wieder aufsetzen. So machen wir das. Da Dadichi versprochen hatte, den Ashwini Kumaras Brahma Vidya zu offenbaren, erklärte er sich mit ihrem Vorschlag einverstanden. Weil daher Dadichi durch ein Pferdemaul Brahma Vidya lehrte, ist das Brahma Vidya auch als Ashvashira bekannt. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskachadi Satanine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadveta Garada Sivasari Govaktavindam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Sofort, ich brauche noch ein einzigen kleinen Vers für die heutige Vorlesung, den ich sofort habe. Ja, hier. In diesem Text hören wir eigentlich, wie es Krishna Chaitanya Prabhu gestern dargestellt hat, eine Geschichte von einem großen Vertrauen. Noch einmal kurz, die Ashwini Kumaras wollten spirituelles Wissen von dem weisen Dadichi erfahren. Indra jedoch wollte das nicht und so bedrohte er Dadichi mit dem Kopf abschlagen. Er sagte, wenn du ihnen das gibst, die sind ja nur Sudras, dann werde ich dich köpfen. Dadichi erzählte daraufhin den Ashwinis von Indras Drohung. Die Ashwini Kumaras sagten jedoch, das macht nichts, wir schlagen dir schon mal vorher den Kopf ab, setzen dann einen Pferdekopf auf und du sprichst durch den Pferdekopf beflügelte Worte über Brahma Vidya, spirituelles Wissen. Indra wird dann wahrscheinlich sehr agitiert und beunruhigt werden und haut dir den Pferdekopf ab. Das ist aber geschieht dann ganz nach Plan. Dann setzen wir dir wieder deinen alten Kopf auf und somit ist alles wieder beim Alten. So, dann Dichi hatte Vertrauen in die Worte von den beiden Zwillingen, diesen Ashwini Kumars, die Doktoren waren unter den Halbgöttern und stimmte bereitwillig ein. Und so hören wir praktisch die erste erfolgreiche Kopftransplantation unter Menschen. Nicht? Man hatte einmal etwas Ähnliches probiert in einem, glaube ich, chinesischen Laboratorium oder koreanischen Laboratorium, wo ein Mensch einen Hundekopf aufgesetzt bekam. Aber das Experiment kam nach kurzer Zeit durch den traurigen Tod des Versuchsmenschen zum Ende. Was jedoch noch eine zweite Unterweisung ist, die für unsere heutige Vorlesung von besonderer Wichtigkeit ist, das ist das Ausmaß von Indras materieller Verhaftung. Er war so dagegen, dass die beiden Ärzte, die Ashwini Kumars, spirituelles Wissen bekamen, dass er bereit war, einen Brahmana zu töten. Wenn ein Mensch mit materiellen Wünschen, und das hat seinen Grund, Indra hat ständig Angst in seiner hohen Position als Himmelskönig, dass irgendjemand kommen könnte und ihm seine Position streitbar machen kann, würde. So ist es zu erklären, dass wenn immer ein Yogi zu Macht kommt, oder hier, wenn immer die Möglichkeit besteht, dass jemand zu mehr Wissen kommt, als Indra es hat, dass jemand zu mehr Einfluss kommt, dann kommt Indra sofort und versucht alles nur Erdenkliche, um das zu verhindern. Wenn ein Mensch eine hohe Position in dieser Welt bekleidet und Macht über andere hat und über Geld verfügt, kann es sehr leicht vorkommen, dass es ihm Schwierigkeiten macht, zu sehen, wie andere sich weiterentwickeln als er selber. Dies ist ein großes Problem für Menschen, die eine organisatorisch hoch angesehene Position im weltlichen Leben annehmen. Die werden alles nur Erdenkliche probieren, um diejenigen, die hochkommen, irgendwie zu beschneiden und sie daran zu hindern, hochzukommen. Mein weltlicher Vater hat mir dazu aus seinem eigenen Leben etwas erzählt. Da gab es den stellvertretenden Bundesbahndirektion der Direktion Hamburg und Hannover, Herrn B, sagen wir mal, damit es nicht so. Mein Vater war sehr temperamentvoll und dynamisch und im Aufstieg inbegriffen. Und der Herr B. hat also alles nur Erdenkliche versucht, um ihn an seinem Aufstieg zu hindern. Bis schließlich das rauskam, dass Herr B. sogar in den Kaffee, stell ich das mal vor, Schlafpulver reingetan hatte, damit mein weltlicher Vater in einem Vortrag einschlafen würde. So intensiv kämpfen bedingte Seelen darum, dass andere, die vielleicht ebenfalls gute Qualifikationen besitzen, hochkommen. Nun, das Symptom einer großen Persönlichkeit, das wird insbesondere im vierten Kanto in Bezug auf Shiva erwähnt, ist, dass er, wenn er gute Eigenschaften in jemand anderem sieht, auch wenn er noch andere schlechte Eigenschaften, die daneben sind, feststellt, alles probiert, um die guten Eigenschaften des anderen anzufächeln und ihn in seinem Weitergang zu entwickeln, zu unterstützen und zu helfen. Dies ist auch eine Eigenschaft, die ein Devotee im Krishna-Bewusstsein entwickelt. Er versucht, wenn er mit bedingten Seelen in Kontakt kommt, das bisschen Interesse an Krishna, das bisschen spirituelle Anziehung festzustellen und dann alles zu tun, um dieses Interesse zu fächeln. Und ihm ist es dabei egal, dass diese Seele vielleicht mehr Fortschritt machen wird in dem Leben als er selber. Es ist eine materielle Haltung, dass man andere in ihrer Weiterentwicklung behindern will, und es ist eine spirituelle Haltung, wenn man andere in ihrer Weiterentwicklung unterstützen möchte. Krishna wird durch eine solche Haltung auf der Seite seines Gottgeweihten sehr zufriedengestellt. Diese Haltung nennt sich Jiva Daya in Sanskrit, oder dass man anderen mit einer wohlmeinenden Haltung gegenübertritt und ihnen Barmherzigkeit erweist. Wenn ein Devotee diese Eigenschaft anfängt zu entwickeln, wird er merken, dass sich sein Leben schlagartig verändert. Er wird nämlich aus dem engen Gefängnis von Ich, seiner Identifikation mit den Körpern und seinen eigenen Interessen, und dem engen Gefängnis von Mein, den erweiterten Interessenkreis, heraustreten in den großen Kreis des Krishna-Bewusstseins, in den großen Kreis des spirituellen Lebens. Indra konnte dieses nicht tun. Er war bereit, die Weiterentwicklung der Ashwini Kumaras, die eigentlich von ihrem gesellschaftlichen Stand als Sutras betrachtet wurden, zu verhindern, koste es, was es wolle, koste es selbst den Kopf von Dadichi, im Brahmana. Indra ist ein sehr gutes Beispiel für materielle Wünsche. Ich möchte heute kurz darüber sprechen, in einer ausgewogenen Haltung. Wenn wir sein Beispiel, sein Leben ein wenig verstehen, werden wir wissen, was wir vermeiden können auf unserer spirituellen Weiterentwicklung. Ich werde dann im Weiteren noch sprechen über, wie materielle Wünsche in spirituelle Wünsche transformiert werden können. Und ich möchte euch kurz von einer Vorlesung, die ich gestern hörte von Srila Prabhupada, etwas weitergeben. Und Prabhupada sagte, Indra ist die Nummer 1 unter den sexuell angehafteten Personen. Indra hatte einst eine unzulässige Beziehung mit einer Frau von einem Weisen, von dem Weisen Gotama, richtig angefangen. Und hatte die Form von Gotama angenommen. Und er war dann mit dieser Frau, sie fing mit A an. Kann sich jemand erinnern? Du bist doch unser puranischer Geschichtenerzähler. Ja, Gotamas Frau. Alhalya. Ich denke immer Arundhati, aber mit A auf alle Fälle. Weiß ich immer im Augenblick nicht. Er hatte dann mit dieser Frau, hatte sie eigentlich überlistet und reingelegt. Und da hatte dann eben, wie gesagt, mit ihr die Prinzipien gebrochen. Während der Angelegenheit bekam, ich höre mal auf, hier mit das Detail zu beschreiben. Es ist eine etwas gespannte Atmosphäre immer da, wenn wir so in die Einzelheiten gehen. Auf alle Fälle hatte diese Frau herausgefunden, dass es eben Indra war und weiter mit dieser Beziehung gemacht. So, schließlich kam dann Gotama Rishi dahinter und verfluchte Indra dazu, dass sein ganzer Körper mit den Geschlechtsteilen von Frauen bedeckt würde. Wie ein anderer, wie man vielleicht... ja, also der ganze Körper. Stellt euch einmal diese peinliche Situation für Indra vor. Gotama sagte, weil du so interessiert bist an Sinnenbefriedigung und an weltlicher Position, besteht die einzige Möglichkeit für dich, etwas zu lernen in deinem Leben, darin, dass du diese Strafe machst und dich völlig blamierst in der Gesellschaft der Halbgötter. Und so fiel dann der Fluch aus. Indra war daraufhin natürlich so peinlich berührt, so geschlagen, also dass jeder sah, was für materielle Wünsche er hatte und wie wenig er sich in Kontrolle hatte, dass er sagte, kannst du das nicht irgendwie abschwächen? Also das ist mir gar zu peinlich. Gut, sagte Gotama, ich kann den Fluch nicht zurückziehen, aber ich kann ihn so leicht modifizieren. Du bekommst die Augen von, du bekommst statt der Geschlechtsteile Augen über den ganzen Körper. So ist es auch heute noch. Indra hat über den ganzen Körper Augen. Überall. Muss ein durchaus interessantes Erlebnis sein, ihm gegenüberzustehen und dann von vielleicht 1000 Augen anvisiert zu werden. Das muss eine hochinteressante Begegnung darstellen. Im Srimad Bhagavatam steht, dass Indra von jemandem, der materielle Wünsche hat, verehrt werden kann. Das heißt hier, wer in die unpersönliche Brahma-Jyoti-Ausstrahlung eingehen möchte, sollte den Meister der Veden verehren, Brahma oder Brihaspati. Wer große Geschlechtskraft begehrt, sollte Indra, den König des Himmels, verehren. Und so weiter und so fort. Indra ist also der Inbegriff für diese materiellen Wünsche nach Sinnenbefriedigung. Nun ist es interessant festzustellen, dass mit diesen materiellen Wünschen nach Sinnenbefriedigung wenig anzufangen ist im spirituellen Leben. Wir müssen sie transformieren. Srila Prabhupada sagte in dieser Vorlesung, dass in der materiellen Welt Liebe nicht möglich ist, sondern eigentlich nur das, was dieser Liebe genau entgegengestellt ist, nämlich Karma, eigensinnige Begierde nach eigener Befriedigung. Das ist genau auf der entgegengesetzten Seite. In der spirituellen Welt finden wir Prema und in der materiellen Welt Karma. Ein gutes Beispiel für Prema sind die Gopis. Die Gopis ziehen sich an, um Krishna zufriedenzustellen. Ihre Kleiderauswahl sozusagen findet unter diesem Kriterium statt. Was stellt Krishna zufrieden? In der materiellen Welt wissen wir, dass sich Menschen bekleiden, Frauen wie auch Männer, um für sich selbst etwas dabei zu gewinnen. Ganze Modeindustrien heutzutage entwickeln Kleidungsstücke für Männer wie auch Frauen mit dem Interesse, dass das andere Geschlecht angezogen wird oder dass sie sich in der Gesellschaft auf eine solche Weise bewegen können, dass ihnen möglichst viel Anerkennung zukommt. Nicht, es ist heutzutage so, wenn du zum Beispiel in bestimmte gesellschaftliche Kreise kommen möchtest, musst du die geeignete Kleidung anziehen. Anzüge fürs Theater, langes Kleid für die Oper, buntes Hemd für die Diskothek und kurzer Rock für... Da ist, glaube ich, kein so Zwang. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten da. Da denkt man nicht an die Zufriedenstellung Gottes, sondern wie kann man in der jeweiligen Gesellschaftsschicht, in der man gerade verkehren möchte und seinen Vorteil sucht, möglichst viel Anerkennung oder auch Aufmerksamkeit erzielen. Ist immer lustig zu sehen, wie die Wodis, wenn die in die Welt gehen wollen, versuchen sich dann dementsprechend anzuziehen, aber weil sie so lange aus dem Verkehr gezogen sind, da gelingt ihnen nicht die richtige Kombination und man sieht dann, der Hut passt also absolut nicht zu den Schuhen oder die Schnürsenkel passen nicht was weiß ich. Ich habe einmal bei einem Manager, als ich 5 Minuten auf ihn warten musste, ein ganzes Buch darüber gesehen, wie man sich also anzieht und wo der Kugelschreiber zu stecken hat, damit der andere also weiß, dass man viel Geld hat und was da die... Das ist eine ganze Wissenschaft, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also man kann sich das im Spiritual-Leben nicht vorstellen. So, in der materiellen Welt finden wir diese Gewohnheit. In der spirituellen Welt sehen wir, wie die Gopis versuchen, sich so zu kleiden, dass Krishna zufriedengestellt ist. Die Farbe der Kleidung und so weiter und so fort. Srimati Radharani, wenn sie sich die Augentusche anlegt, weiß also genau, wie sie die und wo sie das tun soll, damit Krishna sehr zufriedengestellt ist durch ihre schöne Schönheit. Das ist eine ganze Wissenschaft. Es wird auch sehr genau beschrieben, wie sich Srimati Radharani nur zur Freude Krishnas anzieht und was sie da tut. Aber das geht in dieser Thematik ein bisschen zu weit und ist auch sehr, wie ich vorstellen kann, sehr vertraulich natürlich. So, in der materiellen Welt, das ist der Punkt, den Prabhupada machte in dieser Vorlesung, geht es den bedingten Seelen eigentlich immer nur um ihre eigenen Interesse und nicht um das Interesse Krishnas. Liebe in dieser materiellen Welt ist von vornherein nicht möglich, so weil dieses Prema, diese reine Liebe zu Gott, für jemanden, der in der materiellen Welt ist, leider umgewandelt worden ist in Karma. Wir hatten darüber vor einiger Zeit hier gesprochen. Prema könnte man sich vorstellen wie wie Milch. Und Karma wie Joghurt, genau wie Milch umgeformt wird in Joghurt, so wird auch Prema in der materiellen Welt oder Liebe in der materiellen Welt umgeformt in Karma, in materielle Begierde. Es gibt sehr viele Formen von Karma und in der materiellen Welt verschiedene Möglichkeiten, diese zufriedenzustellen. Und wenn man das mal hört hier im Bhagavatam, ist es sehr interessant festzustellen, wie es in der alten vedischen Zeit gemacht wurde. Wer sich eine gute Nachkommenschaft wünscht, sollte die großen Ahnherren, die Prajapatis, verehren. Es gibt in Indien noch Tempel, wo man diese Verehrung machen kann und wo es dann gesehen wird, dass Frauen, die nicht in der Lage waren, Kinder zu gebären, plötzlich Kinder bekommen. Wer nach Glück trachtet, sollte Durga Devi, die Herrin der materiellen Welt, verehren. Es gibt viele Durga-Tempel, wo man Ziegen opfert, um materielle Freuden zu erlangen. Das gibt es. Wer sehr mächtig sein will, sollte das Feuer verehren. Und wer nach Geld strebt, sollte die Vasus verehren. Wenn jemand ein großer Held sein möchte, sollte er die Rudra-Inkarnation Shivas verehren. Und es gibt Wünsche nach einem großen Getreidevorrat, ein weltliches Königreich, ein langes Leben, da sollte man die Ashwini Kumaras verehren. Und wer einen kräftig gebauten Körper begehrt, sollte die Erde verehren. Also es gibt viele, viele materielle Wünsche. Und es wird immer wieder gesagt, um sie sich zu erfüllen, sollte man eine bestimmte Gottheit verehren. Die Vedas sind, ich möchte euch fragen, sagen wir mal so, wieso geben die Vedas die Möglichkeit, sich materielle Wünsche zu erfüllen? Wenn doch materielle Wünsche einen daran hindern, Liebe zu Gott zu entwickeln. Nun, die Erklärung ist, dass man weiß, dass es in der dass die Veden davon ausgehen, dass es in der materiellen Welt viele materielle Wünsche gibt. Um diese Seelen, die mit diesen materiellen Wünschen behaftet sind, allmählich zu reinigen, geben sie ihnen einen Verehrungsvorgang, durch den sie sich ihre Wünsche erfüllen können, aber gleichzeitig eine Anhaftung an Krishna entwickeln können. Es wird nämlich in der Verehrung der Halbgötter auch Narayan oder Krishna verehrt. Es ist also genauso wie wenn man ein unintelligentes Kind hat, dem man Medizin gibt, dann wird man diese Medizin in einen Zucker hineintun, die bittere Medizin, so über einen Zuckerwürfel streuen. Man sagt dem Kind, hier kriegst du Zucker und gibt ihm dadurch gleichzeitig die Medizin. So sind auch die vedischen Unterweisungen nicht etwa Unterweisungen zum uneingeschränkten Sinngenuss, sondern sie sind Unterweisungen, die einen darauf hinbringen, langsam und allmählich in Kontakt mit Krishna zu kommen. So kann man die vedische Unterweisung verstehen. Denn so wie jemand anfängt, mit Krishna in Kontakt zu kommen, wird man langsam auf einen höheren Geschmack kommen und frei werden von der Geißel der materiellen Wünsche. Das heißt hier, ein Mensch mit größerer Intelligenz, ob voll von allen materiellen Wünschen, ohne jeden materiellen Wunsch oder mit dem Wunsch nach Befreiung, muss unter allen Umständen das höchste Ganze, die Persönlichkeit Gottes, verehren. So wie eine Seele anfängt mit der Verehrung Krishnas, werden diese materiellen Wünsche, die sehr stark sind, umgewandelt werden in tatsächlich selbstlose Hingabe. Das mag ein allmählicher Vorgang sein, aber dieser Vorgang wirkt unter allen Umständen. Wenn man ein sehr hartes Holz haben will, muss man sich lange gedulden, bis der Baum gewachsen ist. Zum Beispiel Walnussbäume oder Teak- und Mahagonibäume brauchen etwas längere Zeit als so weiche Bäume wie Pappeln, die sehr schnell wachsen und sprießen. Genauso müssen wir, wenn wir den Wunsch entwickeln wollen, diese Transformation zu machen, dass wir statt materiellen Begierden Krishna wünschen oder Liebe zu Krishna entwickeln, darauf uns gefasst machen, dass es nicht eine sehr, sehr schnelle Sache sein wird. Es kommt darauf an, wie schnell wir oder wie verhaftet wir vorher gewesen sind, was unsere darauf kommt es nicht drauf an, wie stark wir daran interessiert sind, uns Krishna in diesem Leben hinzugeben. Aber wer einmal auf diesen Weg geht, wird sehr hart, eine sehr harte oder eine sehr stabile Ergebnis bekommen. Es mag längere Zeit dauern. Es geht sehr einfach und sehr schnell in Maya zu fallen, wie wir wissen. Wir sind umgeben von Maya und es ist sehr leicht möglich, materielle Wünsche wieder zu entwickeln. Es mag ein bisschen länger dauern, in Krishna zu fallen, ins Krishna-Bewusstsein zu fallen. Aber das wird dann stabil sein und das wird endgültig sein. Das wird ewig sein. In den Schriften erfahren wir, dass die Entwicklung von Krishna-Bewusstsein oder Liebe zu Krishna sogar über viele Leben lang erhalten bleibt. Wenn man in diesem Leben ein bisschen erreicht davon, wird man im nächsten Leben nicht wieder zu Fall kommen, und wieder in irgendeine unwünschenswerte Lebensform kommen, sondern man wird im nächsten Leben dort weitermachen, wo man aufgehört hat. Es ist also ein langsam wachsender Baum, aber ein stetiger Baum, der nicht zerstört werden kann, auch nicht durch den Tod und durch andere Dinge. Gestern Abend las ich von einem Devotee eine interessante Geschichte, die ich gerne zum Schluss euch präsentieren möchte. Diese Geschichte wird ein Dilemma darstellen. Es handelt von einem... denn dieser Devotee war ein... wie soll ich das erklären? Wisst ihr, was ein Marinesoldat ist? Marine. Das ist eine spezielle Einheit der amerikanischen Nation. Das sind so Superkämpfer. Ich möchte die jetzt um Gottes Willen nicht glorifizieren. Es geht mir nicht darum zu sagen, das ist gut. Das sind natürlich Kriegsinstrumente, die sehr eine bestimmte Funktion in dem Bemühen der amerikanischen Nation, ihre politische Vorherrschaft zu etablieren, ausüben. So, dieser Soldat, Captain Garrett, ist also eine wahre Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, wurde in Frankreich untergebracht bei einer Madame Tessier. Und die wurden ständig, er lebte dort und musste immer auf Abruf stehen, um an irgendeine Front gerufen zu werden, wo er die Deutschen an der Übernahme Frankreichs hinderte mit seiner Bataillon, seiner Einheit. So, nach und nach entwickelte sich eine sehr leidenschaftliche Beziehung zwischen dem Captain und dieser Frau, die eine Französin war, aber auch gut Deutsch sprechen konnte. Captain Garrett konnte auch gut Deutsch sprechen. Denn er war gegen die Deutschen eingesetzt. Ihr wisst vielleicht, die Deutschen haben versucht, ganz Europa zu übernehmen, als sie ihn Hitler in das Gehirn gespuckt hatte. Nicht? So, das wird hochinteressant. Es entwickelte sich also eine sehr liebevolle Beziehung zwischen ihnen. Ich möchte euch vor den Einzelheiten sparen. Ich glaube, es reicht leidenschaftlich. Und eines Abends dann wurde Captain Garrett an die Front gerufen. Und er musste sofort alles zusammenpacken. Das waren diese allzeit bereit Militaristen. Und dahin kommen. Und Madame Tessier fragte ihn, oh, du kannst mich doch jetzt nicht verlassen. Wo musst du denn hin? Oh, sorry, ich kann es nicht sagen. Ich bin verpflichtet durch meine Gelübde, die ich abgelegt habe. Ich habe schon meinen Ehemann verloren in diesem schrecklichen Krieg. Was soll ich machen, wenn der Krieg uns auseinanderreißt und ich schutzlos bin? Bitte sage mir, in welcher Garnison du kämpfst, welche du anleitest und wohin du jetzt gehst, sodass ich dich kontaktieren kann im Falle eines Falles, falls die Deutschen hier kommen und einfallen und ich flüchten muss. Wie er es finden, und sagte Garrett, okay, sagte seine Nummer und so und fuhr dann weg. Es war eine sehr leidenschaftliche Verabschiedung. So, als er schon für 15 Minuten gefahren war, hat er vergessen, dass er sein Fernglas, hatte er sich erinnert, dass er sein Fernglas da liegen gelassen hatte, in dem Haus, wo er einquartiert war. Er ging zum Haus und klopfte an, aber keiner öffnete ihm. Und er dachte sich, Madame Tessier werde nichts dagegen haben, wenn er die Tür aufmacht. Und er machte die Tür auf und er hörte plötzlich eine Stimme in Deutsch aus dem Keller. Er musste zu seinem Zimmer gehen, um das Fernglas zu holen und hörte die Stimme aus der angelehnten Kellertür dringen. Ich habe eine sehr wichtige Information, hörte er. Und er ging hin zu der Kellertür und schaute, er sah den Rücken von Madame Tessier und sah, wie er sie vor einem Radio saß mit einer Wählscheibe. Eine Stimme kommt raus. Ja, das ist die Information. Weil die Amerikaner greifen von der Front an. Und sie wollte gerade sagen, was sie von dem Captain Gray gehört hatte. Sie wollte den Namen sagen, der Front und so weiter, als der Gray, wie die sind so trainiert, diese Leute, seine Pistole nahm und dreimal schoss. Denn er wusste, es geht um das Leben von Tausenden von Leuten, die die Deutschen in diesem Aggressionskrieg, es war ja ein Aggressionskrieg von ihrer Seite, umbringen würden. Er wollte nur das Ding zerschießen, dieses Funkgerät. Aber Madame Tessé war, als sie das Klicken des Revolvers gehört hatte, aufgesprungen und in die Kugeln reingefallen. So, das ist eine sehr traurige Geschichte, eine sehr harte Geschichte, weil es hier darum geht, dass in der weltlichen Ebene, die ich habe das jetzt nicht ausmalen wollen, weil wir in einer Mönchsgemeinschaft sind und so weiter, einer Brahmacharini-Gemeinschaft sind, die war sehr leidenschaftlich. Die waren echt miteinander verliebt in einer Weise, wie es in der materiellen Welt, also das war der Höhepunkt der materiellen Romanze, die hatten viele Dinge erlebt, auch so weiter. Trotzdem war auch in dieser Beziehung das eigene Interesse, vielleicht Geld oder was weiß ich, nicht alle, da so stark, dass ich diese Madame Tessé davon nicht trennen konnte. Die hatte keinen Vorgang des Chantens und des Krishna-Bewusstseins gehabt. Und so musste sie gezwungen durch den alles verschlingenden Feind dieser Welt auf eine so unlautere Art und Weise handeln, als Spionin für die Deutschen und so weiter. Es gibt viele solche Beispiele auch in unserem Leben, dass wir einerseits wissen, es geht mir um diesen Kampf, der innerlich stattfindet, einerseits wissen, dass wir den Pfad des spirituellen Lebens voll und ganz mit voller Hingabe sehen können, aber dann andererseits noch diese ganzen Interessen nebenbei verspüren, die da sind. Es ist im Leben eines jeden Devotees so. Und diese beiden Dinge zusammenzubringen, ist zum Teil sehr schwierig. Es heißt im Lateinischen Certanam Interrogationis. Wenn man anfängt, Fragen zu stellen, Interrogationis, also Interrogere heißt, glaube ich, Fragen zu stellen, also das kann man nicht mit Sicherheit annehmen, also Interrogationis, das ist Fragen stellen. Ich habe mal für 4 Jahre Latein studiert, gebüffelt jeden Tag und alles vergessen. Wenn man anfängt zu fragen nach spirituellen Leben, nach dem spirituellen Pfad, wird ein Zerternamen beginnen, ein Kampf. In unserer deutschen Kulturgeschichte sagt man, 2 Seelen ruhen in meiner Brust, sagt der Faust im Mephistopheles. 2 Seelen ruhen in meiner Brust, die kämpfen miteinander. Oder in unserer Philosophie, unsere höhere Natur kämpft mit der niederen Natur. Das ist besonders wird sich ein Devotee diesen Kampf bewusst, wenn er ernsthaft bemüht ist, spirituellen Fortschritt zu machen. Es gibt eine gute Hilfe, die Krishna anzieht in diesem Kampf. Wenn diese Gemütsstimmung auftaucht und wir sie uns zu eigen machen können, werden wir in diesem Kampf siegreich sein. Ich möchte euch zitieren aus dem 3. Kanto, Kapitel 31, Text 12, wo die menschliche Seele im Mutterleib Zuflucht sucht bei Krishna. Die menschliche Seele sagt, ich suche Zuflucht bei den Lotusfüßen des Herrn, der höchsten Persönlichkeit Gottes, der in seinen verschiedenen ewigen Formen erscheint und über die Oberfläche der Erde wandert. Ich suche nur bei ihm Zuflucht, denn er kann alle Furcht von mir nehmen. Und von ihm habe ich diesen Lebenszustand bekommen. Und dann sagt die menschliche Seele, ich, die reine Seele, die ich jetzt durch meine Tätigkeiten gebunden erscheine, liege durch die Vorkehrung Mayas im Leib meiner Mutter. Ich erweise meine achtungsvollen Ehrbietung ihm, der ebenfalls hier bei mir ist, der aber unberührt und unwandelbar ist. Er ist unbegrenzt, doch er wird im reuigen Herzen wahrgenommen. Darum geht es mir. Er ist unbegrenzt, doch er wird im reuigen Herzen wahrgenommen. Ich erweise ihm meine achtungsvollen Ehrbietung. Wenn der Devote in diesem Kampf, den er spürt mit seinen Kamadinam, den materiellen Wünschen und materiellen Begierden, die ihn noch beschatten, eine Haltung annimmt, wo es ihm aufrichtig leid tut, dass er in den materiellen Kreislauf der Geburten und Tode gefallen ist, wo ihm auch seine Fehler und vielleicht sein Fehlverhalten, was ihm manchmal noch unterkommt, aufrichtig leid tut. Wenn diese Reue da ist, wird Krishna im Herzen erscheinen und mit großer Sicherheit die materiellen Wünsche von uns nehmen. Das ist selbst etwas, was in weltlicher Psychologie erkannt worden ist. Wenn man etwas verändern will, ist als erstes notwendig, dass man seinen Fehler erkennt. Als zweites ist es notwendig, dass man seinen Fehler bereut. Als drittes ist es notwendig, dass man allmähliche Schritte zur Verbesserung einleitet. Und das vierte ist, dass man den Zustand, den idealen Zustand dann erreicht. So, der Devotee muss zunächst einmal erkennen, dass dieses Problem aufgetaucht ist in seinem Leben, dass nämlich Prema zu Karma geworden ist, dass er noch nicht alles für Krishna tun kann in diesem Zustand. Aber erst wenn er anfängt, das zu bereuen, wenn es ihm ernsthaft aus der Tiefe des Herzens leid tut, dann ist es für ihn möglich, etwas zu verändern. Sonst geht es nicht. Es gab in dieser Episode zwischen dem Captain Garay und der Madame Tissier schon etwas, wo die Tissier mit sich kämpfte. Soll ich oder soll ich nicht? Diese Spionakte nicht. Aber schließlich erlach sie. Dieser Kampf mit den Sinnesobjekten, sie bekam anscheinend sehr viel Geld dafür, für diese Arbeit. Und sie war sich wohl sicher, dass sie den Captain wiedersehen würde für ihre Sinnenbefriedigung. Oder sie war vielleicht verheiratet mit jemandem. Sie war eigentlich verheiratet. Das war auch bekannt in dem Dorf. Mit jemand anderem, der halt nicht in Erscheinung trat, weil sie diese Spionenaktivität, das war ja genau geplant von den Deutschen. War ja richtig dieser Kampf, der in einem Individuum stattfindet, ist sehr, sehr natürlich. Es ist für einen Menschen, der im spirituellen Leben so ist, so manchmal fragen die Votis, vorher war ich so eine ausgewogene Persönlichkeit, sagen sie. Ich kann das von mir persönlich sagen, ich war ein Glückspilz. Also immer strahlend glücklich. Und dann im spirituellen Leben, besonders in der ersten Phase, wo diese beiden Naturen, könnt ihr euch das gar nicht vorstellen, was das für ein Kampf war. Ganz am Anfang war es so, dass mein Opa gerade verstarb. Und ich bekam ein Telegramm nach London, wo ich mich versteckt hielt, also um spirituelles Leben zu praktizieren. Ich musste Abstand haben von der Stadt und von den Leuten und von den Tätigkeiten. Kam ein Telegramm und da stand drin, Opa stirbt, komm endlich ans Todesbett. Und ich wusste, was das bedeuten würde. Es würde bedeuten, dass der Opa mir am Todesbett abverlangen würde, das Krishna-Bewusstsein zu verlassen. Weil für mich eine materielle Zukunft geplant war, wie für jeden von uns, und die mit sehr viel Geld verbunden war. Und es war so ein Kampf dann. Einerseits, yes, ich will natürlich den Opa, das ist mein Lieblingsopa, natürlich begleiten und helfen, wie vielleicht den Hare Krishna Mantra Aber wenn er mich das fragt, kann ich ja nicht Nein sagen. Wie kann man einem Sterbenden einen Wunsch abschließen? Also diese Kämpfe, es ist besonders am Anfang sehr stark manchmal da. Und die tauchen in einem Intervall von 3 Jahren wieder so auf. Hat jemand mal gemessen, ich weiß es nicht, kann auch 2 Jahre oder 2,5 oder 4 Jahre. Aber dann kommt es wieder. Was machst du mit deinem Leben? Dann kommt es nochmal in der sogenannten Midlife-Crisis. Wenn man so ein alter Knabe wird, das kriegt ihr auch alle noch, wo man dann plötzlich, oder altes Mädchen, also wie sagt man, alte Dame wird, kommt es nochmal, biologisch inszeniert, das Szenario, wo man sein Leben anfängt. Ist das jetzt alles richtig? Habe ich hier meine Freunde? Habe ich hier meine Identität gefunden und so weiter? ISKCON kommt. Es geht um die Transformation von dieser einen Sache, Karma in Prema, reine Liebe zu Krishna, wo Krishna in den Mittelpunkt gestellt wird. Ja, und auf der anderen Seite das Derivat. Das Derivat, also was davon abgezweigt ist, nämlich diese eher klägliche Ausgabe von Karma. Karma wie kläglich. So, Hare Krishna, vielen Dank für euer Zuhören. Ich hoffe, dass diese Themen euch interessiert haben. Wenn ihr euch zum Nachlesen interessiert, wie über diese Aussagen über materielle Wünsche, so lest bitte im 2. Kanto das 3. Kapitel am Anfang. Da werden sie erst aufgezählt und dann, wie man sie überwinden kann. 2, 3, 1 bis. Ja, man kann da sehr weit reinlesen. Und wenn ihr euch interessiert für dieses Gebet, dass Krishna im reuigen Herzen wahrgenommen wird, das Gebet von dem Embryo im Mutterleib, ist Kanto 3, Kapitel 31, Text 13. Diese Gebete sind sehr, sehr empfehlenswert, weil sie zeigen, wie das Lebewesen, wenn es sich seiner Situation voll bewusst ist, nämlich eben im Mutterleib, seiner eingezwängten Situation voll bewusst ist, wie es dann tatsächlich anfängt, bei Krishna Zuflucht zu suchen. Das ist ein sehr schöner Teil. Gut, habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Jürgen? In das Ohr? Nein, es war klar. Mein Großvater wollte mir ein Versprechen absprechen und ich konnte das einfach nicht geben. Und ich konnte ihm das auch nicht abstreiten. Stell dir mal vor, jemand stirbt und dann kannst du doch nicht sagen, nein, das tue ich nicht. Und mein Großvater und ich hatten eine so gute Beziehung, dass, also Anlügen, das erstmal hätte er das gesehen und zweitens war das überhaupt nicht meine Art. Also das jedenfalls nicht unter Freunden, also im engeren Kreis. Ich wusste, das war Maya. Maya hatte davor alle Phantombilder, die man sich vorstellen kann, geschickt. Alte Freunde, die Freundin mit einem Heiratsantrag und eine verlockende Zukunft und einem neuen Pferd. Und das war klar. Maya, ich wusste, das war Maya, die da kam. Auch in mystischer Literatur wird das immer erwähnt, dass dem Adepten, das ist bei den Schamanismus so und bei den Indianern, selbst bei dem ganzen Mystizismus der Weltbevölkerung wird das immer erwähnt, dass dem Adepten die Tests geschickt werden. Und das war mir klar, dass das ein Test von Krishna war. Dem Großen. Ich habe schon zur Familie gepredigt. Mein Bruder ist sogar an die Devotee geworden. Und die Mutter chantet Hare Krishna, wenn es ihr schlecht geht. Also, er ist schon da und wir haben eine Wertschätzung für die Devotees. Jeder kann sie mal besuchen, sind sehr respektvoll den Vaishnavas gegenüber eingestellt. Aber schon, aber es geht jetzt darum, da war einfach der Test mal. Großvater hatte sehr, das war eine sehr interessante Sache, der war sehr angehaftet ans materielle Leben, wahnsinnig angehaftet. Und als der Tod kam, ist er aufgesprungen aus dem Bett und über die Hallen des Krankenhauses geeilt. Er war eine sehr starke Persönlichkeit, hat gerufen nach seiner Frau und ist dann zusammengebrochen. Vielleicht wird er im nächsten Leben sie wieder heiraten. Mimi heißt seine Frau. Mimi, ja. Was hast du von mir? Priti Lakshana? Priti Lakshana, nicht? Du wirst wohl, glaube ich, das Höchste an Lautstärke heute Morgen aufbringen, wozu du fähig bist. Ja, ich will sicherheitshalber wiederholen, um zu sehen, ob ich es richtig verstanden habe. Wenn man von materiellen Wünschen gereinigt wird, ist es notwendigerweise immer so, dass die erst hochkommen? Ja. Nicht immer. Sehr oft. Es gibt da verschiedene Aussagen dazu. Sagen wir mal, nicht immer, aber doch sehr oft. Und zwar ist es so, dass ein Devoti, der sehr ernsthaft ist, im Traum seine materiellen Wünsche sieht. Kennt ihr das? Dass plötzlich Träume auftreten im Leben eines Devotees, wo er sich mit seinen materiellen Wünschen konfrontiert sieht. Er sieht sich vielleicht als einen sehr reichen und wohlhabenden Menschen, der genug Geld hat, um sich alle Wünsche zu erfüllen. Oder im Traum sieht er auch seine spirituellen Wünsche. Das ist also nicht nur das Träume jetzt nur. Es gibt schöne Träume zum Beispiel, auch wo man den spirituellen Meister begegnet im Traum. Und dann auch, das wird als eine realistische Begegnung beschrieben. Aber wir sprechen jetzt von materiellen Wünschen. Für einen ernsthaften Devotee, der wird sich über seine materiellen Wünsche bewusst im Traum. Und Krishna beschützt ihn aber dann davor, diese Wünsche ausleben zu müssen und Erfahrung machen zu müssen. Es bleibt nur im Traum. Manchmal gibt es richtig störende Träume, die ein Devotee wirklich nicht träumen möchte. Manchmal kommt es sogar vor, dass Devotees vorm Einschlafen beten, ich möchte keine schlechten Träume haben. Nicht? Dass sich das Karma, diese materiellen Wünsche, plötzlich auf diese Weise manifestieren. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gibt ein hochinteressantes Beispiel für Priti Lakshana. Und zwar, genauso wie Mutter Yashoda plötzlich im Mund von Krishna das gesamte Universum sehen durfte, durch die Gnade Krishnas, so kann auch ein Devotee durch die Gnade Krishnas seine materiellen Wünsche nur sehen. Und ist beschützt, darf die Gesamtheit auch sehen. Deswegen kommen manchmal wirklich heavy Träume, die wirklich, wo man wirklich danach, wenn man aufwacht, sagt, also jetzt ständig mal eine Runde. Dann sieht er die Gesamtheit seiner Matte und Wünsche, aber er braucht sie nicht auszuführen. Das ist das Gute. Das erklärt Srila Prabhupada in einer Erläuterung im 4. Kanto. Also wer sich interessiert für diese Passage, ich kann sie relativ schnell finden, weil ich sie schon oft durchgelesen habe. Es ist eine sehr, sehr interessante Passage. Wenn ihr wollt, ist eine interessante Passage, oder? Wenn ihr wollt, wenn ich hochgehe, gleich finden und auf dieses Pinnenbrett aufpinnen. Vor dem, also auf der zweiten Etage, nicht wo sich die Küche befindet, auf der Etage. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen? Manchmal vergehen die, aber sehr oft sieht man sie und wird sich bewusst über sie. Dann soll der Devote, wenn das geschieht, soll der Devote jetzt nicht, er soll nicht wahnsinnig schockiert werden. Er kann ruhig hinschauen und sagen, aha, uhu. Und man kann glücklich sein, dass man im Krishna-Bewusstsein ist. Im materiellen Leben ist man hilflos und muss dann diese materiellen Wünsche erfüllen, mehr oder weniger. Sonst werden sie, sie pushen so einen so. Aber im spirituellen Leben oder im Krishna-Bewusstsein ist es möglich, sich von ihnen zu distanzieren und Tätigkeiten auszuüben, die einen höheren Geschmack im Krishna-Bewusstsein verschaffen, sodass man den Niederen überwinden kann. Sind sonst noch Fragen? Molly Manohar? Betrug oder Fehler finden? Ich kann jetzt eine Interpretation ich möchte mal rein bibelfest antworten. Warum siehst du den Splitter im Auge des anderen, siehst du nicht den Balken im eigenen? Nicht? Wenn wir Fehler finden in anderen, übersehen wir sehr oft, oder dass wir selber voller Fehler sind und betrügen uns somit selber und vielleicht auch andere. Inwiefern sollte man materielle Wünsche ernst nehmen? Weil wir sollen schon sehen, was diese materiellen Wünsche sind, die wir haben, um mit ihnen umzugehen. Sehr oft ist es so, wenn man einfach immer sie überschaut und bleiben sie da als starke, als eine starke Motorik sozusagen. Du kannst das Verhalten eines Menschen immer sehen, beurteilen. Sagen wir mal, hinter dem Verhalten eines Menschen stehen sehr oft stehen Wünsche. Nicht? Du kannst sehen, wie er sich verhält und kannst dann daran sehen, was für Wünsche er hat. So, wir müssen es lernen, unser Denken, Fühlen und schließlich Wünschen oder Wollen zu reinigen, sonst werden wir immer wieder in Verhaltensschemen reinkommen, die vielleicht nicht förderlich sind, wenn die Wünsche jetzt materiell sind. Deswegen sollte man sehen, was da ist und sich das eingestehen und dann etwas dagegen unternehmen. Neulich habe ich einen Brief bekommen, da sagte mir ein Devotee. Und das Schlimmste ist, ich habe meine Anhaftung an kroatische Volksmusik entdeckt. Ich bin völlig angehaftet an kroatische Volksmusik. Ist kein Devotee von diesem Tempel und ihr werdet ihn auch nicht kennen, also bitte nicht. Ich weiß, der Geist, dann denkt er, wer könnte das wohl sein? Das ist jetzt nicht die, ihr werdet ihn nicht kennen und ich werde euch auch nie den Namen nennen, weil es im Vertrauen mitgeteilt wird. Ich meine, kroatische Volksmusik. Da muss man dem Devotee sagen, weil lieber Devotee, das ist gut, dass du das jetzt erkennst. Nun mach mal eine Alternative. In meinem eigenen Leben war ich so als Bhakta, da merkte ich, ich war völlig angehaftet an weltliche Musik. Ich konnte alles aufgeben, aber nicht die Stones. Das war geil, das war nicht witzig. Ich werde euch nicht meine Lieblingsband verraten, damit ihr nicht verunreinigt werdet. Aber nicht, also das ist. Und irgendwann habe ich dann gedacht, was mache ich denn jetzt damit? Das geht immer in meinem Kopf, diese Melodien, von morgens bis abends. Hat mir ein Devotee gesagt, dann, du musst die Anhaftung an Kirtan kultivieren. Und wie mache ich denn das? Ja, singe einfach die Hare Krishna Mantra. Die Melodien, die du gerne machst, sammle die. Zum Beispiel, du bist, glaube ich, auch sehr interessiert an verschiedenen Formen von Musik. Sammle einfach deine Lieblingsmelodien. Tu die dir, damit du nicht vergisst, auf dem Tape singen. Sehr oft ist es so, dass man Melodien, es gibt so schöne Melodien und chante darauf den Hare Krishna Mahamantra. Dann wird dir Buddha, Mr. Hare Rama irgendwann aus dem Kopf gehen. Also das ist ja nicht das... das ist... wir müssen auf spirituelle Art und Weise unser Leben führen. Es gibt alles Mögliche, wie wir das tun können. Eine weitere Schwäche, ich liebte es zu reisen, es ist immer noch so. Und jetzt tue ich das in Krishnas Dienststellen. Rumreisender Prediger. Und es geht gut. Jetzt habe ich überhaupt gar keinen Wunsch mehr zu reisen. Ich würde am liebsten irgendwo verschwinden und dann fehlen für eine Woche. Einfach weil man so viel zu tun hat. Wünsche spiritualisieren. Das ist einzigartig in unserer Vaishnava-Tradition, Vrindavan Eshwari. Das findest du nicht bei den Mayavadis und nicht bei den nirgendwo sonst, außer in der Gaudiya Sampradaya, dass wir die Wünsche transformieren können. Alle anderen funktionieren, Yoga-Wege funktionieren auf dem Prinzip, sie abzublocken. Oder etwas, was nicht ernst zu nehmen ist, diese tantrischen Bemühungen, da geht man tief rein in die, erfüllt man sich tatsächlich diesen Wünschen und versucht dann irgendwie dadurch, dass man so tief taucht, also so eintaucht in die Wünsche, eine Frustration zu entwickeln und aus der Frustration dann diese Wünsche bleiben zu lassen. Aber das funktioniert nicht. Besonders diese, man nennt es in dieser Pavriti-Maga, der Punkt. Funktioniert nicht. Er funktioniert nur, wenn man ihn nach den Regeln und Regulierungen der Schriften ausführt, wo man, wie wir es vorhin erzählt hatten, bei der Halbgötterverehrung zum Beispiel erstmal Narayan verehrt. Das ist typisch Pavriti Maga, dass also sozusagen die Medizin im Zuckerwürfel angeboten wird. Nur dann funktioniert. Aber ich glaube, du denkst auch nicht ernsthaft an Pavriti Maga. Ja, es geht darum, die Wünsche zu transformieren. Das ist ein hochinteressantes Thema. Also jeder Devotee wird sich damit auseinandersetzen müssen, früher oder später. Und ich bin immer dafür, so je eher, desto besser, damit man einfach sich voll hingeben kann im Krishna-Bewusstsein. Gut, wir haben jetzt 8:50, es ist ein bisschen spät geworden. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaur Nitai ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.